Liebe Geschwister, wir freuen uns, dass wir wieder hier sein dürfen. Wir waren noch gar nicht so lange schon mal hier dieses Jahr und zu einem sehr freudigen Ereignis. Aber das heutige Ereignis ist nicht weniger freudig, denn wir durften uns damals und auch jetzt unter dem Worte Gottes zusammenfinden. Und der Herr möchte einem jeden Einzelnen das geben, was es jetzt braucht an diesem Abend. Und das eine oder andere, woran er uns erinnern möge in den kommenden Wochen und Monaten von dem, was wir hören werden. Und wie uns Bruder Aulinger schon in der Einleitung gesagt hat, soll es in den nächsten Versammlungen, bei denen ich hier dienen darf, um den Kolosserbrief gehen. Natürlich kann man das unendlich lange ausdehnen, aber ich habe mir selber so eine Grenze von 5 bis 6 Versammlungen gesetzt und da versteht man, dass man natürlich nicht alle Einzelheiten im Detail ausleuchten kann. Und unser Wort Gottes ist ja auch etwas Unerschöpfliches, ein unerforschlicher Reichtum. Und so wollen wir einfach Schwerpunkte setzen und wie auch Bruder Aulinger schon betont hat, ist es gut, wenn wir einmal in einem kürzeren Zeitabschnitt ganze Briefe oder ganze Bücher in der Schrift betrachten, damit wir die roten Fäden, ja, die Grundgedanken, die Hauptlinien, die der Herr hineingelegt hat, auch erfassen. Sonst kann es passieren, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Auch das gibt es in der Schriftbetrachtung. Ja. Und so wollen wir im Namen unseres Herrn damit beginnen. Zuerst in dem ersten ganz kurzen Punkt möchte ich 2 Betrachtungsweisen angeben, unter denen man den Brief betrachten könnte. Erstens die Beziehung Gottes und Christi zur Gesamtschöpfung. Denn es geht ja im Kolosserbrief um ein großes Thema, die ganze Schöpfung betreffend. Und so könnte man das Thema überschreiben: Christus hat in allem den Vorrang, das All ist durch ihn und für ihn geschaffen, er erhält es aktiv am Leben und Gott hat das All durch Christus mit sich versöhnt. Er hat sich nicht mit dem All versöhnt, sondern das All mit sich. Da werden gleich die Stellungen von Feind und Freund deutlich. Gott war seiner Schöpfung nie Feind, ja, sondern wir waren die Feinde. Und so ist die zweite Betrachtungsweise etwa die Beziehung Christi des Hauptes zum einzelnen Leibesglied. Durch Christus ist der Glaubende dem Kosmos, der Sünde und dem Gesetz gestorben. Christus ist die Fülle seiner Existenz und seines praktischen Lebens im Glauben. Man kann also eine universelle Sicht aus Gottes Sicht sehen, die ganze Schöpfung betreffen, oder man kann auch den Schwerpunkt auf das einzelne Leibesglied legen, was ist Christus für mich? Und beides kommt in diesem Brief wunderbar zur Geltung, wenn man den im Zusammenhang durchliest. In einem zweiten Punkt möchte ich nun eine Einführung geben. Da wollen wir uns ein paar Dinge vergegenwärtigen, die mit der heilsgeschichtlichen Einordnung zu tun haben. Das wäre nun der Punkt 2.1. Epheser, Philipper, Kolosser und der Philemonbrief sind während der ersten Gefangenschaft in Rom geschrieben worden. Es waren die Jahre ungefähr 61 bis 63. Die Gelehrten streiten sich darüber, das wollen wir nicht tun, das ist auch letztlich nicht ganz so wichtig. Wichtig ist nur etwa die Reihenfolge der Briefe, wie sie der Paulus ungefähr geschrieben hat, denn in dieser Reihenfolge finden wir auch eine fortschreitende Gottesoffenbarung, was den Inhalt anbelangt. Das werden wir dann noch sehen. Paulus kam wahrscheinlich zu Beginn des Jahres 61 nach Rom und hatte eine denkwürdige Unterredung mit den Obersten der Juden. Das wird uns in der Apostelgeschichte 28 berichtet. Paulus redete an allen Orten, wohin er kam, zuerst zu seinen Volksgenossen. Das gehörte mit zu seinem Auftrag. Wenn wir uns an Apostelgeschichte 9 erinnern, da wird dem Ananias gesagt, dass der Paulus zum Auftrag hat, zu den Nationen, zu Königen und zu Söhnen Israels zu sprechen und ihnen zu dienen. Und so hat er das immer zuerst gemacht und vor allem zu Beginn seines Dienstes ist er grundsätzlich in den Orten, wo er hinkam, zuerst in die Synagoge gegangen. Er bewies diesen Synagogenzuhörern, die er dort hatte, das waren schwerpunktmäßig natürlich Juden und Israeliten aus der Zerstreuung, die kamen ja durch das Gericht Gottes dorthin, jeweils in den Ländern, wo sie waren. Und er bewies ihnen grundsätzlich aus den Schriften, dass der Jesus, der da vor kurzem erst in Jerusalem am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, dass das der Messias ist, auf den die Juden eigentlich warten. Das war seine Hauptbotschaft an die Juden, weil die hatten dafür Verständnis. Die Nationen hatten dafür kein Verständnis und deshalb sind die Briefe an die Nationen auch ganz anders gelagert von ihrem Inhalt. Das geschah in der Weise, wie er zum Beispiel in Römer 7, 1 bis 4 schreibt, dass sie eines anderen Mannes werden sollen, nämlich des aus den Toten Auferweckten. Ihr erster Mann, sagt er ihnen dort in den ersten Versen des Römerbriefs Kapitel 7, der sei gestorben. Und der jetzt auferstanden ist, ist der Mann, den sie eigentlich ehelichen sollen. Das ist die Bedeutung dieser ersten vier Verse. Und wir sehen, der Römerbrief war zeitlich deutlich vor dem Kolosserbrief geschrieben. Und er hatte deshalb auch heilsgeschichtlich Inhalt an das Volk Israel. Das muss man sehen, sonst kommt man in der Auslegung durcheinander. Das Wiederkommen des Herrn Jesus als Messias zu seinem Volk ist nach dem geoffenbarten Willen Gottes damals an die nationale Umkehr Israels gebunden gewesen. Das hat damit schon angefangen, dass der Johannes der Täufer das Volk Israel als Ganzes auf den kommenden Messias vorbereitet hat durch die Taufe Johannes. Später hat Jesus zu ihnen gepredigt und ihnen gesagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und es war buchstäblich so gemeint, wie er das verkündigt hat. Als sie den Herrn Jesus dann abgelehnt haben ans Kreuz, dann hat Gott seinem Volk noch eine weitere Gnade gegeben. Er hat nämlich den Heiligen Geist an Pfingsten, was ein jüdisches Fest ist, ausgegossen. Und hat dort dann den 12 Aposteln die Vollmacht gegeben, unter dem Volke Israel ihren Dienst zu tun. Ich möchte euch empfehlen, lest einmal unter diesem Gesichtspunkt die ersten drei Kapitel der Apostelgeschichte durch. Da kommt es ganz deutlich heraus. Ich möchte jetzt zum Einordnen des Kolosserbriefs nur die Verse 18 bis 21 aus dem dritten Kapitel lesen. Dort sagt Petrus, nachdem er den Lahmen an der schönen Pforte des Tempels geheilt hat und eine Volksmenge zusammenläuft, unter anderem: Gott aber hat also erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten zuvor verkündigt hat, das sein, und jetzt müssten wir eigentlich jüdisch lesen, dass sein Messias leiden sollte. Erstens, so tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Das war auch die Botschaft Johannes. Zweitens, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Und drittens, er den euch zuvor verordneten Jesus Christus sende, welchen viertens freilich der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von welchen Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Der Petrus macht also dem Volke klar, dass die Wiederkunft Jesu unmittelbar bevorsteht, aber sie umkehren sollen, Buße tun sollen, sich bekehren. Das war der Aufruf zu einer nationalen Bewegung. Und wir wissen, dass aufgrund des Dienstes der Apostel, der 12 Apostel speziell, diese nationale Bußbewegung in Israel auch angefangen hat. Sie hat erst einen großen Schlag erlitten, als Apostelgeschichte 7 der Stephanus gesteinigt wird. Von da ab ging es dann ziemlich bergab mit dieser Bewegung. Was zwischen dem Weggang des Messias an der Himmelfahrt und seiner unmittelbar erwarteten Wiederkunft geschehen sollte, inklusive der Wiederherstellung aller Dinge, ist Gegenstand alttestamentlicher Prophetie und es hat damals begonnen zu laufen. Man kann, wenn man zum Beispiel vor allem die Inhalte der kleinen Propheten liest, das ganz genau feststellen und das vergleicht mit Apostelgeschichte 1 bis 3. Es war aber, wie Petrus in dem eben gelesenen Wort klar bezeugte, das Kommen Jesu an die nationale Umkehr seines Volkes gebunden. Jedoch bereits zur Zeit des Apostelkonzils, das war ungefähr im Jahre 50, also nagelt mich da bitte nicht fest, ich habe die Informationen aus der Companion Bible übernommen, da gibt es auch andere Jahreszahlen, aber das spielt keine so wichtige Rolle. Ungefähr um diesen Zeitpunkt herum wurde aber den Aposteln in Jerusalem durch Berufung und den Dienst, den der Paulus inzwischen unter den Nationen angefangen hatte, klar, dass die Aufrichtung des Reiches für Israel für eine unbestimmte Zeitspanne verzögert werden würde. Denn diese nationale Umkehr, die ist ins Stocken geraten und auch in der Diaspora haben nur relativ wenige die Botschaft angenommen. Meistens lesen wir, wenn Paulus in der Synagoge war, etliche glaubten. Und die anderen, die haben die Stadt in Aufruhr gebracht und versucht, den Apostel Paulus so schnell wie möglich wieder loszubekommen. Die Zeit, die nun als Verzögerungszeit auftritt, das ist die Zeit, von der Jakobus in seiner denkwürdigen Rede auf dem Apostelkonzil redet, indem er dort sagt, aus welcher Gott aus den Nationen ein Volk nimmt. Und was ist dieses Volk aus den Nationen? Das ist der Leib des Christus, zu dem wir auch gehören dürfen. Und der Zeitpunkt der Sammlung der Gemeinde wird dadurch abgeschlossen, dass Gott dann die Gemeinde wegnimmt, ja, und dann die zerfallene Hütte Davids, nämlich das Königtum Israels, wieder anfangen lässt. So hat es der Jakobus in Apostelgeschichte 15 bezeugt. Und er hat sich auf Prophetie im Alten Testament, zum Beispiel Amos 5, da zitiert er einen Teil daraus in dieser Rede, hat er sich darauf abgestützt. Solange aber das damalige Jerusalem noch bestand, man möge dazu Lukas 21 lesen, wo der Herr Jesus auf die Zerstörung Jerusalems eingeht, da war begründete Hoffnung, dass der Messias damals hätte kommen können. Das hatte doch Petrus vor seinem Opfertod den 12 Jüngern ganz klar bezeugt. Ich lese aus Matthäus 10, Vers 23, das ist aus dem Auftrag, den er damals noch zu Lebzeiten auf dieser Erde seinen 12 Jüngern gegeben hat. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in eine andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Es bedeutet, dieses Evangelium des Reiches musste so lange verkündigt werden, bis er wiederkommt. Ja? Und vorher werden die 12 Apostel mit ihrem eigenen Volk nicht fertig werden, mit den Städten Israels. Und das war ihr Befehl, nachdem sie getreulich ihre Botschaft ausgerichtet haben, nachdem der Herr Jesus wieder weg war, hat ihnen ja der Geist erst so richtig alles klar gemacht, ja, wie das nun nach der Prophetie auch laufen wird. Bis zum Tode Jesu haben die Jünger sehr wenig verstanden von der Mission. Und wenige Stunden vor seiner Kreuzigung haben sie sich noch gestritten, wer unter ihnen der Größere sei. Daran kann man das ablesen. Wir wollen jetzt da keine Steine auf sie werfen, denn wir machen das auch manchmal, ja, dass wir gucken, dass wir gut rauskommen. Und das ist nicht so gut. Dieser Befehl, von dem ich eben las in Matthäus 10, der ist zu keinem Zeitpunkt vom Herrn Jesus revidiert oder auch durch einen anderen ersetzt worden. Er schließt seinen zwischenzeitlichen Weggang ein, sonst hätte er nicht sagen können, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Denn er stand ja vor ihnen und hat ihnen das nicht durch ein Gesicht, sondern persönlich gesagt. Damit konnten sie eigentlich schließen, dass der Herr Jesus zwischenzeitlich wieder weggeht, sie ihren Auftrag zu erledigen haben, bis er wiederkommt. Und dann werden sie noch nicht mal fertig sein mit den Städten Israels. Diese Arbeit ist auch bis heute noch nicht zu Ende gebracht. Wir sehen, wenn wir nach Israel blicken, dass es ein gottloses Volk ist letztlich. Genauso gottlos wie wir im Westen oder im Osten oder sonst wo. Im Jahr 66 nach Christus, also nur kurze Frist, nachdem der Paulus den Epheser, den Philipper, Kolosser und den Philemonbrief schrieb, begann der jüdisch-römische Krieg. Er brachte die Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahre 69-70. Das hat ja eine Zeit gedauert, bis die Stadt erledigt war und zerstört. Das ging nicht so schnell, wie heute das mit Bomben geht, sondern das hat unter Umständen Jahre gebraucht, bis Städte ausradiert waren, wie das damals mit Jerusalem geschehen ist. Dieser Krieg, der brachte die Zerstörung Jerusalems, wie gesagt, und des Tempels im Jahre 70. Ganz nach der Ankündigung Jesu in Lukas 21, der Rede, die er im Tempel gesprochen hatte, wenige Stunden vor seiner Gefangennahme dort zu der anwesenden Volksmenge. Noch während des Krieges entstanden auch die letzten Briefe des Paulus, der erste Timotheusbrief und der Titusbrief. Schließlich wieder im Gefängnis schrieb er dann noch den zweiten Timotheusbrief. Diese persönlichen Briefe, Titusbrief und die Timotheusbriefe, sind eine ganz besondere Dienstanweisung für die nun deutlich geoffenbarte Zeit A, der Sammlung des Leibes Christi und B, der gleichzeitigen Beiseitesetzung der Brautgemeinde aus Israel und schließlich C, des erneuten Zerstreuungsgerichtes Israels unter alle Nationen der Erde, genau nach alttestamentlicher Vorhersage. Und diese, die läuft ja heute noch. Ne? Denn das, was wir in Israel an Juden und an Israeliten haben, ist ja nur ein verschwindender Teil. Epheser, Philipper und Kolosserbrief entfalten daher auch in besonders klarer Weise das Evangelium und Erwartungsgut des Leibes des Christus, das Geheimnis des Christus im engeren Sinne. Beim Verfassen dieser drei Briefe muss Paulus vom Geiste Gottes klar geworden sein, auch auf dem Hintergrund der klaren Ablehnung Jesu als verheißener Messias Israels, dass Israel nun wirklich unter das nationale Verstockungsgericht kommen würde, welches er selber bereits im 1. Thessalonicher Brief, im Römer und im 2. Korinther Brief angedeutet hatte. Während nun der Vater seine Herausgerufene aus den Nationen und Israel den Leib des Christus sammelt, spielen nationale Zugehörigkeit, gesellschaftliche oder geschlechtliche Unterschiede, Landbesitz, ja, was ja in Israel zur Verheißung Gottes gehört, das spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Wenn also jemand behauptet, man müsse, um besonders göttlich leben zu können, irgendwo hinzugehen, ja, in bestimmte Gegenden der Erde, dann können wir sicher sein, das ist vermieden. Für den Leib spielen äußere Dinge eine sehr untergeordnete Rolle. Und das sieht man deutlich in den sogenannten Gefangenschaftsbriefen unseres Lehrers der Nationen. So viel etwa ein bisschen zur heilsgeschichtlichen Einordnung. Da sind sicher die eine oder andere Frage noch offen. Es macht aber nichts. Man kann sich ja mit den angegebenen Texten beschäftigen und der Herr wird uns dieses dann offenbaren. 2.2 wäre der Anlass des Briefs. Paulus hatte ja immer einen gewissen Anlass für die Schreiben, die er schrieb. Besonders herausragend ist der Galaterbrief, da geht es um das Gesetz, denn das war in die Gemeinden in Kleinasien wieder eingedrungen. Auch hier in diesem Brief, im Kolosserbrief, gibt es einen Anlass. Der steht in Kapitel 2, Vers 1. Dort lesen wir: Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und so viele mein Angesicht im Fleische nicht gesehen haben. Was ist das für ein Kampf, den der Paulus hier führt? Es ist ein Gebetskampf. In Vers 9 unseres ersten Kapitels zum Beispiel, da bittet der Paulus um die Erfüllung mit Erkenntnis des Willens Gottes und er bittet, dass die Kolosser in aller Weisheit, nämlich in der Fähigkeit, Erkanntes der Situation angemessen optimal umzusetzen und dass sie im geistlichen Verständnis, das heißt in der Zusammenschau der göttlichen Dinge, im göttlichen Denken wachsen. Nach Kapitel 2, Vers 2 war es ihm ein Gebetsanliegen, dass ihre Herzen vereinigt sein sollen in der Liebe. Sie sollen hingelangen zu allem Reichtum der vollen Gewissheit der Zusammenschau, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das hat den Paulus im Gefängnis bewogen. Und wenn wir das nach weltlichen Gesichtspunkten beurteilen würden, was Gott mit dem Paulus gemacht hat, dann würden wir sagen, Gott hat eine 6 bekommen in seinem Behandeln des Paulus. Denn er hat den erfolgreichsten Prediger aller Zeiten ins Gefängnis einsperren lassen. Das würden wir heute nicht tun. Ja? Aber Gott hat gewusst, dass es nicht nur die Leute zu Paulus Zeiten gibt, sondern dass es zum Beispiel auch uns heute gibt. Und wenn der Paulus jetzt menschlich gesprochen damals nicht ins Gefängnis gekommen wäre, dann hätten wir zum Beispiel den Kolosserbrief nicht, den Philemonbrief nicht, den Epheserbrief nicht und auch den Philipperbrief nicht. Und ich glaube, es würde etwas Wesentliches am Evangelium Gottes fehlen, denn Paulus bezeigt uns schließlich in Kolosser 1, dass er das Wort Gottes zu einem Vollmaß bringen durfte. Und das ist damals im Gefängnis geschehen. Das hat gleich einen persönlichen Grund für uns. Wenn wir also einmal in eine sogenannte Gefängnissituation in unserem Leben kommen, dann betet solche Situationen nicht einfach schnell weg, sondern versucht, darunter zu bleiben. Denn Gott wird daraus einen Segen wirken. Der ist vielleicht gar nicht unmittelbar gleich sichtbar. Das kann dann Wochen oder Monate gehen. Oder plötzlich kommt mal jemand auf einen zu und sagt, du, in der Zeit, da warst du mir ein besonderes Vorbild. Und dann fragen wir uns, ja, wieso denn? Mir ging es doch da dreckig. Ja, ich habe geheult und ich war meinetwegen missmutig oder sonst was. Und siehe da, Gott hat diese Gefängnissituation benutzt, um einen Segen durch mich zu wirken. Und darum geht's. Das ist das, was der Herr bei uns machen möchte. In Vers 10 vom ersten Kapitel, noch zum Anlass des Briefes, da bittet der Paulus, beziehungsweise das Ergebnis dessen, was er erbittet, soll ausmünden, dass die Gemeinde würdig des Herrn wandelt. Das Ziel ist, geistlich zu wachsen und ein Leben zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Nun, was hat den Kampf des Paulus ausgelöst? Ja, nun, wir haben jetzt gerade ja festgestellt, dass er einen Kampf kämpft und dass er einen Gebetskampf kämpft. Warum kämpft der Paulus diesen Kampf? Dazu finden wir in Kapitel 2, Vers 8 den Hinweis, dass Philosophie, Lehrerbetrug, Überlieferung der Menschen nach den Elementen oder Prinzipien oder Denkschemata des Kosmos in die Gemeinde eingedrungen ist. Und das finden wir ja auch schließlich heute. Dagegen setzt er in Vers 9 die Aussage, dass die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in Christus. Und nach dem folgenden Vers 10 sagt er der Gemeinde, ihr seid doch bereits zur Fülle gebracht. Warum kehrt ihr denn jetzt wieder um und beschäftigt euch mit dem Kram, von dem ihr hergekommen seid? Das ist die Aussage eigentlich des Kolosserbriefs, wenn man so will. Ja, da wird uns Christus gewaltig groß gemacht, dass alles andere gegen ihn verblasst. Wenn warum, haben wir gefragt, hat der Paulus diesen Kampf gekämpft? Es ging hier darum, dass Zusätze zum Evangelium Gottes in die Gemeinde eingedrungen waren. Religiösen Inhalts oder auch philosophischen Inhaltes der damaligen Zeit. Nun, der Paulus wusste, dass man das Leben eines Glaubenden nicht wegnehmen kann, aber man kann um den Kampfpreis gebracht werden. In Kapitel 2, Vers 18 lesen wir, lasst niemanden euch um den Kampfpreis bringen, der seinen eigenen Willen tut, in Niedriggesinntheit, in Anbetung der Engel und so weiter. Dann kommen so verschiedene religiöse Handlungen, die damals auch große Bedeutung hatten in der Stadt Kolosse und im ganzen römisch-griechischen Imperium. Man kann um den Kampfpreis, und das ist der Kampfpreis der Berufung nach Philipper 3, 14, man kann auch nach 1. Korinther 9, 24 und 25 um den Siegeskranz, ja, des Laufens in der Rennbahn gebracht werden. Und das war, damit steht eigentlich für uns alles auf dem Spiel. Das Leben kann uns nicht genommen werden, aber die Krönung des Lebens, ja, das geistliche Wachsen, das zum Ziele kommen, das kann uns genommen werden. Und darauf setzt der Satan an. Unser Lebenswerk auf dem Christusgrund, den er gelegt hat, 1. Korinther 3, Vers 15, da kann eine Menge Holz, Heu, Stroh und sonstiges Zeug drauf aufgebaut werden. Und der Paulus warnt nicht umsonst, nicht nur die Verkündiger des Wortes in 1. Korinther 3, sondern jeden Einzelnen, dass er zusehen soll, was auf dem Christusgrund gebaut wird. Ja, ob da Christusgemäß weitergebaut wird oder ob allerlei Religion und sonstiges Zeug da drauf gesetzt werden soll, nach eigenem Gutdenken, nach Demut, Anbetung der Engel, berühre nicht, betaste nicht, nach Geboten und Lehren der Menschen, Kapitel 2, Vers 20 folgende in unserem Brief. Der Angriff erfolgt erstens auf die Gemeinde durch das Umdeuten oder Verändern der Fundamente des Glaubens durch Beimengungen von für den Leib des Christus fremden menschlich-philosophischem und religiösem Gedankengut. Das ist das eine. Zweitens geht es darum, sichtbare Riten zum Zweck der Heiligung und des Gottesdienstes einzuführen. Also Religion statt Glaube. Speisen und Getränke, Kapitel 2, Vers 6, unterscheiden, beachten von heiligen Tagen, von Mondphasen, Gestirnskonstellationen, was da im Urtext dahinter steckt, alles. Kapitel 2, 23, eigenwilliger Gottesdienst. Man hat plötzlich eine Idee, das muss ich jetzt für Gott machen. Und dann macht man irgendwas und man hat eigentlich das Wort gar nicht hinter sich. Kapitel 2, 22, Gebote und Lehren von Menschen. Das sind Überlieferungen, teilweise Jahrhunderte alt, womöglich. Die sind gar nicht schlecht. Ja? Deshalb machen wir es ja, weil sie nicht schlecht sind, aber sie sind nicht schriftgemäß. Und das ist das Entscheidende. Wenn etwas nicht schriftgemäß ist, kann es gut sein, wie es will. Es ist nicht zielmäßig. Und wie fasst der Paulus das Ganze zusammen? schlicht in der Aussage, Vers 19 in Kapitel 2, nicht festhalten das Haupt. Das bedeutet, alle Beimengungen irgendwelcher Art zum Evangelium führen dazu, dass wir nicht unser Haupt, unseren Herrn Jesus Christus, festhalten. Wenn ich den Herrn festhalte mit beiden Händen, dann kann ich nicht zusätzlich noch anderes Zeug in den Händen halten. Wenn ich also etwas hinzunehmen möchte zu Christus, dann muss ich mindestens eine Hand frei machen. Und damit halte ich nicht mehr ihn völlig fest, sondern halt noch was anderes. Und irgendwann verschwindet der Herr Jesus aus dem Blickfeld. Und es liegt ja nichts näher, als dass wir uns im Sichtbaren verlieren. Dort halten wir uns ja jetzt momentan auch auf, nach Gottes Ordnung, zur Zubereitung. Aber eben, es geht darum, dass wir unser Haupt festhalten. Der Paulus ruft dann den Kolossern in Kapitel 3 noch die gewaltigen Worte zu: Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, und nicht auf das, was auf der Erde ist. Das heißt nicht, dass wir dann in eine Höhle gehen müssen, alles schwarz anstreichen, nur noch in Sackleinen kleiden und so weiter. Das heißt es überhaupt nicht. Aber unser Sinnen, unser Trachten, unser Sorgen soll nicht auf das Äußere gehen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Wir werden das dann im Einzelnen noch sehen. Nun 2.3, die Entgegnung Gottes durch Paulus. Entgegnung auf diese Angriffe, von denen wir eben etwas gesehen haben. 2.3, Entgegnung Gottes durch Paulus. Der Kolosserbrief ist uns in Beziehung der Lehre und der darauf folgenden Belehrung und Ermahnung für das Leben ein ganz gewaltiges Werk. Zur Behandlung dieser wirklich wesentlichen Missstände und Gefahren ergeht sich der Herr durch Paulus nicht darin, dass er zunächst einmal eine sogenannte Ursachenanalyse macht. Wir haben ja festgestellt, dass diese Dinge eigentlich erst im zweiten Kapitel kommen. Da geht Paulus auf die Probleme ein. Was macht er aber davor? Er macht etwas ganz Gewaltiges. Er zeichnet uns 1,5 Kapitel lang ein universales, alles sichtbare, überragendes Bild von Christus, dem Sohn Gottes, in dem alle Fülle Gottes leibhaftig wohnt, Kapitel 2, Vers 9, in dem alle Schätze der Weisheit und alles Wissens leibhaftig vorhanden sind, Kapitel 2, Vers 3, der nach 1,18 in allem den Vorrang hat, in dem die Gemeinde und damit wir alles haben. Damit verblassen alle die von Menschen eingeschleusten Missstände zu einem jämmerlichen Zerrbild, und der Lesende dieser ersten 1,5 Kapitel muss darüber selbst zur Einsicht gelangen und mit Paulus, und jetzt zitiere ich ein Wort aus dem Philipperbrief, den er auch im Gefängnis geschrieben hat, er muss eigentlich zu dem Schluss kommen, dass er sagt: Aber was irgend mir Gewinn war, Kapitel Philipper 3, 7 bis 9, habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen des übertreffenden oder alles übertreffenden Wissens um Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt und alles für Dreck achte, auf dass ich Christum gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben Christi Jesu ist. Die Gerechtigkeit aus Gott durch Glauben. Das ist ein Bild gesunder Worte, mit allerlei negativen Einflüssen auf die Gemeinde Gottes umzugehen und ihnen damit geistlich entgegenzutreten. Es ist nicht unsere Aufgabe, dass wir uns in endlosen Analysen, Abhandlungen und Vorträgen schwerpunktmäßig mit Negativem und Verkehrtem beschäftigen, sondern dass wir, wie der Herr hier durch Paulus schlicht, den Schriftgrund lastig in den Vordergrund rücken und konsequent lehren. Anders ausgedrückt, den absoluten Maßstab unseres Gottes in seinem Wort müssen wir unmissverständlich und vor allen Dingen verkündigen. Daraus lernt der Hörende mit Hilfe des Geistes Gottes, das Ungesunde und Minderwertige selber zu erkennen und dann auch auszuscheiden im Laufe seiner geistlichen Entwicklung. Wenn ich nämlich einem Menschen, der zum Glauben kommt, 256 Gebote an den Kopf werfe jeden Sonntagmorgen, wenn ich im Gottesdienst da bin, dann wird er irgendwann diese 256 Gebote akribisch versuchen einzuhalten, damit er auch in das fromme Schema passt. Aber ist damit keinen Millimeter geistlich vorwärts gekommen, denn er genügt ja nur einem Schema. Wenn aber die Fülle Gottes ihm gepredigt wird und das immer wiederholt wird, ja, dann vermag dieser Mensch viel mehr zu erfüllen als nur 256 Gebote, die ich aufgestellt habe. Dann vermag er selber autark geistlich eine Eigendynamik zu entwickeln und sich selber konsequent dem Wort zu unterordnen. Und dann brauche ich mich deutlich weniger um ihn kümmern. Und genau das ist das, was Gott macht. Gott zieht einzelne Menschen heran, die selber leben. In die Gemeinde kommen müsst, das heißt es überhaupt nicht, sondern dann fängt jeder an und wächst da drinnen, sich selber in das Wort einzuarbeiten, selber geistlich vorwärts zu schreiten. Und dazu ist alle Ermahnung der Schrift geeignet und auch so angelegt, wenn wir in Epheser 4 behandeln würden, wie die Dienste dort gegeben sind, Apostel, Hirten und Lehrer, dann haben die genau das zum Ziel, dass jeder einzelne Mensch im Glauben erwachsen wird. Zielmäßig könnte man es auch wiedergeben. Fehlentwicklungen und Gefahren müssen natürlich genannt und aufgezeigt werden. Das macht ja die Schrift auch. Aber das macht sie nicht vorrangig, sondern vorrangig erzählt sie uns jetzt speziell hier im Neuen Testament von Christus und von dem Wachs, von der Erkenntnis unseres Gottes. Wenn wir die Gefahren nicht aufzeigen, dann kommen wir auch unserer Wächteraufgabe nicht nach, die wir ja auch haben in der Gemeinde. Apostelgeschichte 20 ist ein gutes Beispiel, wo der Paulus die Ältesten von Milet nach Milet kommen lässt und ihnen dort dieses genau auseinanderlegt. Die vom Gottesgeist selbst gegebene Art und Weise der Belehrung und Ermahnung sollte als Muster gesunder Worte in der Gemeinde angewendet werden. So in der Form, wie wir die Briefe des Neuen Testamentes von Paulus speziell für uns als Gemeinde vorfinden. Und so ist auch eine ausgewogene Botschaft garantiert. Und deshalb ist es mir in den letzten Monaten, ja vielleicht seit 2 Jahren, besonders wichtig geworden, eben die Briefe möglichst im Zusammenhang zu betrachten und auch in der Verkündigung so darauf einzugehen. Das schließt natürlich nicht aus, dass man spezielle Einzelthemen auch behandelt, das ist auch wichtig. Aber wichtig ist, dass vorrangig wichtig ist, dass wir Zusammenhänge erkennen. Und ich erinnere an das Wort im 1. Timotheus Brief, wo der Paulus den Timotheus ermahnt, halte an am Vorlesen, bis ich komme. Ja? Also hat der Timotheus zum Beispiel schlicht das Wort vorgelesen in der Gemeinde. Damals gab es ja noch Leute, die nicht lesen und schreiben konnten. Da war das besonders wichtig. Aber es zeigt trotzdem den wichtigen Zusammenhang, dass wir die Texte im Fluss lesen und verstehen. Nun wollen wir zu Betrachtungen im Einzelnen kommen und jetzt einfach am ersten Kapitel mal anfangen und daran entlang gehen. Drittens, Betrachtungen im Einzelnen. Man kann ja den Brief, das habe ich vielleicht noch nicht so deutlich gesagt, ungefähr in zwei große Hälften einteilen. Das erste Kapitel und das zweite Kapitel bis Vers 5 und dann Kapitel 2, Vers 6 bis zum Schluss sind ungefähr die wichtigen beiden Hauptteile. Dann kann man natürlich wieder Unterteilungen vornehmen. Und so möchte ich jetzt diesen ersten Teil in 3.1.1 in einem Überblick in 6 Abschnitte einteilen. Man kann zum Beispiel folgendermaßen vorgehen. Erste beiden Verse, Adressaten, Empfänger, Gruß. Verse 3 bis 8, Danksagung, allgemeine Wirkung des gehörten Evangeliums. Und die Verse 9 bis 14, Gebet für die Kolosser und für die übrigen Gemeinden Gottes. Kapitel 1, 15 bis 20, der nächste Abschnitt. Christus hat in allem den Vorrang. Er schuf, erhält, erlöst, erfüllt, überragt alles. Kapitel 1, 18 bis 20. Die kosmische Bedeutung des Erlösungswerkes Jesu Christi. Kapitel 1, 21 bis 23. Christus, der persönliche Erretter für jeden Glaubenden. Und schließlich 24 bis Kapitel 2, Vers 5, Auftrag und Dienst des Paulus und daraus folgend der Auftrag der Gemeinde Gottes. So könnte man unter anderem diesen ersten Teil einteilen. Da gibt es sicher noch andere Möglichkeiten, wollen wir es mal damit bewenden lassen. Nun 3.1.2, Adressaten und Gruß. Der Paulus fängt damit an, Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen. Abgesondert zum Dienst Gottes, weg von dem, was bis zu dem Zeitpunkt vor dem Geschehen in Damaskus sein Leben erfüllte. Von allem weg. In Römer 1, 1 und 2 sagt Paulus zu seinem Dienst folgendes: Paulus, Sklave Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, welches er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat, über seinen Sohn, Jesum Christum, unseren Herrn. In Vers 4 habe ich jetzt dann weitergelesen. Galater 1, 15 und 16 sagt er über seinen Dienst folgendes: Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleibe an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, auf dass ich ihn unter den Nationen verkündigte, ging ich alsbald nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Wer sich so von Gott abgesondert weiß, wie das Paulus erkannt hat, indem Christus lebt, Galater 2, Vers 20, dessen Leben hat von dem Zeitpunkt der Wende an ein anderes Vorzeichen. Alles, was er tut und lässt, ist für ihn selbst, für Gott selbst, für den nämlich, der ihn auch abgesondert hat. Dies müssen wir immer uns wieder klar vor Augen stellen, uns selbst und damit auch gegenseitig ermahnen und daraufhin ausrichten. Nichts, was unser Leben auch im Entferntesten berühren mag, ist davon ausgenommen, auch dass es jetzt gewaltig regnet. Ja, ich möchte es einfach mal so banal sagen. Nichts ist ausgenommen. gar nichts. Und ich denke, also mir persönlich macht es immer mal wieder Schwierigkeiten, weil ich denke, dass die Probleme, die ich so im Alltag manchmal habe, würden unter das nicht so fallen. Ja? Weil da werde ich ja ausgebremst. Aber das ist nicht so. Unter Umständen sind gerade die Probleme, an denen sich oder durch die sich der Herr in unserem Leben verherrlichen möchte. Und das sehen wir jetzt noch nicht. Das werden wir erst einmal dann sehen, wenn wir erkennen, wie der Paulus in 1. Korinther 13 sagt, wie auch wir erkannt worden sind. Erst dann finden wir den Zugang durch solche Dinge. Oder dann, wenn er etwa in 1. Korinther 3 am Ende sagt, dass das Verborgene der Finsternis und die Ratschläge der Herzen geoffenbart werden. Erst dann kann man eigentlich richtig beurteilen. Und diese Zeit kommt eben erst, wenn wir beim Herrn sind, wenn wir zusammen mit unserem Haupt sind. Als nächstes lesen wir, und Timotheus, der Bruder. Ich bin immer noch in Vers 1 von Kolosser 1. 2. Korinther, Philipper, 1. Thessalonicher, 2. Thessalonicher, Philemon und Kolosser sind Briefe, die Paulus zusammen mit Timotheus verfasst hat. Er hat von den uns in der Schrift hinterlassenen Briefen nur den Römerbrief, den Epheserbrief und die Timotheusbriefe und den Titusbrief alleine als Autor überschrieben. Alle anderen Briefe von ihm sind ein Gemeinschaftswerk, wo er natürlich geistlicherweise, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, den Vorsitz hatte, ja, sind die so entstanden. Die anderen Briefe hat er alleine verfasst. Den 1. Korinther, den Galaterbrief, den überschreibt er mit allen Brüdern, die bei mir sind. Diese Frage war so gewichtig, dass er wohl sehr viele Brüder zusammengerufen hatte, um diesem Brief das richtige Gewicht zu geben. Da hat der Geist Gottes auch dafür gesorgt. Den 1. Korintherbrief, den schrieb Paulus zusammen mit Sosthenes. Das war ein Synagogenvorsteher von Korinth. Das lesen wir in Apostelgeschichte 18, Vers 17 von dem Sosthenes. Bei den beiden Thessalonicher Briefen zeichnen Silvanus und Timotheus als Mitabsender und somit verantwortlich für den Inhalt. Wir können also davon ausgehen, obwohl das nicht nun direkt geschrieben ist, dass die jeweils im Eingangsgruß der Briefe angegebenen Personen den Inhalt der Briefe kannten, dass sie hinter dem standen, was der Paulus geschrieben hat. Was hat es uns wohl zu sagen? Obwohl Gott die Dienste in der Gemeinde an Personen bindet, also individuell zuordnet, gibt es keine vertikale Hierarchie mit Vorgesetzten und Untergebenen. Darum sind den von Gott mit besonderen Gaben ausgerüsteten Personen andere zugeteilt, die mit Verantwortung tragen. Wenn man von Unterordnung in der Gemeinde spricht, und das tut das Wort ohne Zweifel, dann geschieht es eher so, wie wir etwa in Epheser 5, 21 lesen, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, also auch die Frauen ihren Männern, oder etwa in Philipper 2, Vers 3 und 4, wo er sich ähnlich ausdrückt und sagt, nichts aus Parteisucht oder eitlem Ruhm tun, sondern in Demut einander höher achtend als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seinige sehend, sondern auch auf das der anderen. In dieser Weise gibt es also eine gewisse ganz flache Hierarchie in der Gemeinde, dass sich die Brüder und Schwestern gegenseitig einander sich unterordnen oder den Bruder oder die Schwester neben sich höher achten als sich selber. So einfach funktioniert es. Wenn das so gehandhabt würde in der Gemeinde, gäbe es deutlich weniger Probleme. Da bin ich mir sicher. In Hebräer 13, 17 lesen wir, gehorchet euren Führern und seid untergeordnet, denn sie wachen über eure Seelen, als sie der Rechenschaft geben sollen, auf dass sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dieses wäre euch nicht nützlich. Es ist durchaus kein Widerspruch zu dem vorhin Gesagten. Es ist gewissermaßen ein Ehrenkodex. Ja. In der Gemeinde gibt es einen Ehrenkodex, dass ich meinen Bruder und meine Schwester höher achte als mich selbst und dass ich mich denen unterordne. Ja. Und wenn ich irgendwo, so wie jetzt, in die Gemeinde komme, dann möchte ich das auch so praktizieren, dass ich nicht hier da vorne, zum Glück stehe ich jetzt nicht höher, ja, sondern auf dem gleichen Boden, sodass wir uns so einander begegnen. Und wenn wir das einüben, dann geben wir ein gewaltiges Zeugnis an die unsichtbare Welt ab. Der Geist zeigt also an, dass die Lehre der Briefe Allgemeingut der Gemeinde Jesu sind und sein sollen, dass also die Summe aller Heiligen in den verschiedenen Empfängerversammlungen und nicht, dass diese Lehre nicht Privileg sogenannter Geistlicher oder Eingeweihter ist. Denn so ist es in anderen Religionen, dass praktisch die Lehre immer nur einem bestimmten Klientel, den Geheimnisträgern, gesagt wird und das Fußvolk, das darf nur gehorsam sein, denen, die da vorne stehen. Und so ist es in der Gemeinde nicht. Alles, was in der Schrift steht, ist Allgemeingut. Es kann sich damit auch dann niemand dahinter verstecken, der jetzt gerade zuhört und sagt, gut, wenn der davon das alles weiß, dann ist das okay, aber es genügt mir nur ein Zehntel vielleicht und das ist falsch. Jeder Einzelne ist sogar aufgerufen zu prüfen, ob das, was ich jetzt hier von mir gebe, ob sich das auch mit der Schrift deckt. Und wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe in der Versammlung, dann müsste nachher der eine oder andere kommen und sagen, Moment mal, da steht auch das noch in der Bibel, wie hat es denn damit zu tun? Und dann muss man die Wahrheit gemeinsam finden. Der Paulus hat dies auch praktiziert. Wenn wir im 1. Korintherbrief lesen, schreibt er zum Beispiel, er hat gepflanzt und Apollos hat begossen. Und Pflanzen und Begießen sind zwei unterschiedliche Dienste. Ja. Der eine ist der grundlegende Dienst und der andere, der ist jetzt notwendig, gerade im Moment hat es gegossen. Das ist was anderes wie Pflanzen. Begossen hat der Himmel jetzt im Moment und wir haben zum Beispiel heute Nachmittag meinetwegen irgendwas in den Boden getan. Und genauso ist in der Gemeinde auch. Und jeder wird auch nach seiner Arbeit beurteilt von Gott. Also der die Aufgabe des Begießens hat, der wird nicht fürs Pflanzen beurteilt und umgekehrt. Und niemand wird bezüglich des Wachsens beurteilt, denn der Paulus sagt dort klar, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Und das ist das Entscheidende. Du und ich, wir haben die Aufgabe zu pflanzen, zu begießen, und der Herr ist für das Wachstum verantwortlich, auch für das Wachstum in der Gemeinde, nach Zahl und Wesenheit. Ja, diese Dienste sind dazu da, dass wir aus dem Kindesstadium, aus der Unmündigkeit entwöhnt werden, sodass wir nicht mehr durch alle möglichen Winde der Lehre hin und her getrieben werden. Nun fährt der Paulus weiter, indem er sagt in Vers 2, den heiligen und treuen Brüdern in Christo Jesu, die in Kolosse sind. So sagt er es auch in Epheser 1,1, den heiligen und treuen. Wer von Gott gerufen ist, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, Römer 8,29, der ist damit auch heilig, nämlich abgesondert für Gottes Zweck. Heilig heißt zunächst einmal nur abgesondert, wenn man es ganz einfach sprachlich nimmt. Meine Frau hat zu Hause eine Backtasse, aus der wird kein Kaffee und keine Milch getrunken, da wird eben nur, wenn sie was bäckt, irgendwas drin abgemessen. Ich weiß nicht genau was, auf jeden Fall ist das eine Tasse, die ist abgesondert, um beim Backen verwendet zu werden. Das ist ein ganz billiges Beispiel für das, was heilig bedeutet. Und das ist das, was Gott macht, nicht wir. Der von Gott Gerufene ist auch treu. Das heißt, er glaubt, setzt sein ganzes Vertrauen in Gott und ist dem geoffenbarten Evangelium gehorsam, was treu letztlich eigentlich ausmacht. Die so beschriebenen unter den Kolossern spricht Paulus direkt an. Sie werden auch den ganzen Inhalt des Briefes vorbehaltlos annehmen, diese Heiligen und Treuen. Auch wenn das eine oder andere Wort sie trifft und sie sagen müssen, Moment mal, da muss ich noch wachsen oder ich muss was ablegen oder ich muss umdenken. Wer heilig und treu ist, der nimmt zunächst einmal das Gesagte an. Auch wenn er noch Korrektur braucht. Und der Brief wird sie, so wie das Paulus in Kapitel 2,7 schreibt, tiefer verwurzeln, aufbauen und befestigen im Glauben, wie sie bereits früher belehrt wurden. Allen Empfängern ist eine Verwaltung anvertraut. In 1. Korinther 4,1-2 sagt Paulus, dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter oder Haushalter der Geheimnisse Gottes. Dort sagt Paulus nicht, die Ältesten unter euch sollen Haushalter und Verwalter der Geheimnisse sein, sondern alle Korinther in dem Fall, ja, und damit auch alle, die den Brief haben, und das sind auch wir. Die anderen in der Gemeinde spricht Paulus auch an. Sie müssen aber erst wieder zurück oder gar grundsätzlich auf den Zustand treu gebracht werden. Es gibt ja auch immer Menschen in der Gemeinde, die sind noch unterwegs zur Neugeburt. Ja, die stehen irgendwo davor oder sie befinden sich noch am Rand, sind Grenzgänger in der Welt. Das gibt es auch. Und auch die sind angesprochen. Aber bei denen gibt es deutlich mehr Widerstand, wenn sie mit dem Wort der Wahrheit vertraut gemacht werden. Aber sie werden alle angesprochen. Treu und heilig ist nicht etwa zu verwechseln mit gereift, erfahren und lang gedient. Treu und heilig zeichnet nicht nur Menschen aus, die schon eine größere Wegstrecke im Glauben hinter sich haben. Treu ist vielmehr, wer das bisher Erkannte in seinem Leben umsetzt, auslebt und gebraucht. Wenn ein Kind gerade gelernt hat, mit Messer und Gabeln zu essen, ohne das meiste auf den Boden zu werfen, dann sind die Eltern zutiefst beglückt. Warum? Weil das Kind jetzt endlich nicht mehr gefüttert werden muss. Das heißt, es ist jetzt treu, wenn man es jetzt im Bilde nimmt, treu in dem, was es gelernt hat und isst, mit Messer und Gabeln. Wir werden von dem Kind nicht direkt verlangen, dass es in der nächsten Stunde Auto fährt. Ja, sonst wären wir keine richtigen Eltern. Und genauso macht es Gott auch. Gott erachtet also jemand für treu, der das, was er momentan erkannt hat, zu 100% bejaht und in seinem Leben anwendet. Auch wenn das noch holprig geht und wenn er da und dorthin fällt, das macht gar nichts aus. Treu ist, wer das bisher Erkannte für sich 100% in Anspruch nimmt und umsetzt. Und das gilt für einen Säugling und einen Gereiften in Christus gleichermaßen. Da kann unter Umständen jemand, der frisch zum Glauben gekommen ist, treuer sein als jemand, der schon 20 Jahre mit dem Herrn geht und schon immer sagt, ja, das sollte ich eigentlich machen und da sollte ich mich ändern, aber ich habe jetzt keine Lust. Ich möchte diese Wahrheit einfach nicht für mich in Anspruch nehmen. Das ist untreu, obwohl er schon 20 Jahre mit dem Herrn geht. Und ein Säugling, gerade frisch geboren, er fasst es heil und setzt es für sich um, der ist unter Umständen treuer. Wir könnten, nennen wir Philipper 3, Vers 13 bis 16 dazu noch nehmen. Ich werde gleich Schluss machen, die Stunde ist um. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, es ergriffen zu haben, also bereits vollkommen im absoluten Sinne bin, heißt es im Klartext. Aber eines tue ich, vergessend, was da hinten, und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christo Jesu. Und jetzt kommt das, was ich meine. So viele nun vollkommen steht da, das heißt aber eigentlich erwachsen oder zielmäßig sind, zielausgerichtet sind, lasst uns also gesinnt sein. Und wenn ihr oder wenn ihr noch etwas anders gesinnt seid, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, lasst uns in denselben Fußstapfen wandeln. Vollkommenheit könnten wir also auch so umschreiben, indem wir sagen, zur Vollkommenheit gehört eine reale Selbsteinschätzung, die Vergangenheit lassen, nicht zurücksehen, ausstrecken nach dem, was vorn ist, immer das Ziel anschauend, eilen auf dem Weg, in dem bereits Erlangten aktiv leben. So könnte man das auch umschreiben. Ein 100-Meter-Läufer zum Beispiel, das reicht nicht, wenn er die letzten 90 Meter mit Vollgas läuft. Er muss bereits richtig starten. Sonst wird der ganze Lauf nichts. Ja. Da der Herr den Startpunkt setzt in einem Leben, die Geburt, ja, ist das auf jeden Fall vollkommen. Also jeder hat ideale Voraussetzungen, richtig anzufangen. Und jetzt ist er mitbeteiligt, indem der Herr zieht und er im Gehorsam den Zielen seines Herrn nachgibt und damit vollkommen geht. Am Anfang fällt er noch von 20 Schritten 15 hin, aber wenn es dann Richtung Mitte des Lebens geht, hat er gelernt, auch mal mehrere Kilometer ohne einen Fall zu überleben. Ja, das sind jetzt nur Bilder, aber ihr versteht, wie ich das meine. Wichtig ist, dass ich augenblicklich in dem wandle, was mir der Herr zu erkennen gegeben hat. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist keine fromme Floskel, so wie der Paulus hier nun weiterfährt in seinem Gruß. Und unser Bruder hat es ja auch am Eingang schon gesagt. Und so haben wir jetzt mit diesem Gruß auch das Ende dieser Stunde erreicht. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist das, was uns der Herr gibt, jedem Einzelnen. Und Gnade und Friede möge jetzt auch mit jedem Einzelnen gehen. Und der Herr möchte das gehörte Wort, das wir gelesen haben, segnen und in jedem Herzen zu seiner Ehre auswirken. Amen.